Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Lessons to Grow, dein Podcast für solides Wachstum, klare Führung und robuste Strukturen. Heute habe ich einen Gast bei mir, auf den ich mich ganz besonders freue, nämlich den Volker Grun, den Gründer und heutigen Aufsichtsratsvorsitzenden der Firma Adesso. Und mit dem möchte ich heute mal über das Thema Wachstum, über seine Erfahrungen in den letzten gut 20 Jahren als Unternehmer, Gründer und Manager sprechen. Und dieses Gespräch geht sofort nach dem Intro los. Hallo lieber Volker, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei mir bei Lessons to Grow.
Armin, schön, dass ich da sein darf, freue ich mich sehr.
Freue ich mich auch. Volker, magst du vielleicht am Anfang gerade ein bisschen was zu dir, deiner Person, deinem Hintergrund und deinen Unternehmungen?
Ja, mache ich gerne. Volker Grun, Dortmunder, 61 Jahre alt, zweigeteiltes Arbeitsleben, das ist, glaube ich, wichtig für alles, was wir heute noch besprechen können. Ja. Ich bin in erster Linie mal Hochschullehrer an der Universität Duisburg-Essen. Da habe ich in der ansässigen Informatik einen Lehrstuhl für Software Engineering, sowas Ähnliches an verschiedenen Universitäten. Mache ich im Grunde schon mein ganzes Arbeitsleben lang. Und ein anderer Teil meines Arbeitslebens ist die Adesso. Da habe ich mal mitgegründet und bin, seitdem es eine Aktiengesellschaft ist, Vorsitzender des Aufsichtsrats.
Volker, wir haben uns ja irgendwo so Anfang der Nullerjahre kennengelernt, wir zwei. Und das war damals noch, als ich noch Konzernmanager war im Siemens-Konzern und mich um das Thema Versicherungen in Deutschland kümmerte. Und so kamen wir in Kontakt, weil wir irgendwie händeringend nach irgendwelchen Lösungen gesucht haben im Versicherungsbereich, weil wir nämlich keine hatten. Und so kamen wir irgendwie in Kontakt. So, da war die Adesso wahrscheinlich so 30 Leute stark oder so in dem Dreh.
Kann sein. Vielleicht waren es auch 50, aber es war klein.
Da bin irgendwie ich auch ganz so. Sicher. Du warst Professor in Leipzig, kann ich mich noch erinnern, zu der Zeit, glaube ich. Und jetzt sind wir ja von einem 30 Mitarbeiterunternehmen gewachsen, oder Sie, wir nicht, aber ihr, zu einem Milliardenkonzern, der auch noch börslich gelistet ist. Kannst du einfach mal so ein bisschen so da die Reise zusammenfassen, der Adesso?
Ja, das fing ohne Idee an. Das sage ich immer gleich von vornherein dabei, sonst kommt später die Frage, was war denn eure Start-up-Idee? Das war 1997, da war mir der Begriff Start-up nicht geläufig. Man brauchte auch keine Idee. Ja, also wenn überhaupt, dann war die Idee, wir machen mal irgendwas mit Informationstechnologie. Und eigentlich kennen wir uns auch nur aus mit dem Software-Technologie-Teil innerhalb der Informationstechnologie. Wir würden also ganz gerne Software entwickeln für Unternehmen, die da der Ansicht sind, sie bräuchten Software und wüssten alleine vielleicht nicht so genau, wie es geht. So hat das mal angefangen, also beliebig unspezifisch. Auf unserer ersten Marketingbroschüre stand drauf, Einsatz moderner Informationstechnologie. Also Marketing war nicht unsers. Wir haben das ja zu zweit getan und mein Kollege Rainer Rudolph ist auch Informatiker. Und sowas kommt halt raus, wenn du zwei Informatiker ranlässt. Ja, dann wird das halt so ein bisschen hemdsärmelig.
Ja, ist klar.
Und wir haben dann angefangen und haben gedacht, ach, gucken wir mal, ob wir einen Kunden finden. Sonst ist ja auch blöd so auf Dauer ohne Kunden. Das hat dann gerade so geklappt. Innerhalb des vorgesehenen Zeitraums, den wir uns selbst so gesetzt hatten, haben wir dann auch mit Mühe und Not, das war gar nicht einfach, einen Kunden gefunden, der uns mit so ein paar wenigen Tagen, 20 oder 30 Personentage, beauftragt hat, um das Potenzial von objektorientierter Softwareentwicklung auszuloten.
Euch beide, den Rainer und dich, oder?
Mhm, genau.
Und wie habt ihr den gefunden genau?
Auch wir haben mal so rumtelefoniert, wenn wir irgendwie so kannten. Ne? Und wir hatten auch damals schon so Leute, die wir so entfernt kannten, die irgendwas mit IT machten. Und denen sind wir wahrscheinlich auf die Nerven gegangen. Aber bei dem hat es halt geklappt. Das war auch wirklich eine. Wir haben damals gesagt, na, wir warten mal 6 Wochen ab, mal gucken, wie das dann mit der Kundensituation aussieht. Und hatten eigentlich die Erwartungshaltung, ach, das wird schon einfach sein. Und nach 5 Wochen hat man noch keinen. Also es war gar nicht einfach. Ja, der erste Kunde war schon schwierig. Jetzt im Nachhinein sage ich, ja, so wie der zweite auch. Also so richtig viel einfacher wird's ja fast gar nicht. Man muss halt jeden einzelnen Kunden überzeugen. Ja. Und das war damals aber, weil es noch keinen anderen gab, eine besonders schwierige und auch belastende Situation, würde ich mal sagen. Ja, und danach ging das eigentlich so weiter. Dann haben wir mal irgendwann danach einen Versicherungskunden gefunden. Das war damals die Zürich-Versicherung. Und hatten dann wieder die Erwartungshaltung, ah, jetzt haben wir einen Versicherungskunden, der zweite wird uns ja die Tür einrennen. war dann auch nicht so. Ja, den zweiten musste man auch noch mühevoll gewinnen.
Und Zürich aber, auch wieder über Kontakte wahrscheinlich irgendwie, oder?
Ja, genau. Also wir hatten beide vorher schon mal gearbeitet, damals in einem Konzern, der Faeber hieß, heute ja E.ON. Und da hatten wir ja schon so ein bisschen Berührungspunkte. Wir kamen also nicht direkt frisch von der Uni und hatten so ganz naive Vorstellungen, sondern die Naivität war so über 5 Jahre außerhalb der Uni tätig sein, schon mal so ein ganz klein bisschen gefiltert. Naiv war es trotzdem noch, wollen wir auch nicht
sagen. Ja, ist klar. Und ich frage immer so ein bisschen, das will ich, hoffe, du entschuldigst, weil das ist ja spannend. Warst du damals schon Professor eigentlich oder bist du
auch? Ja, mit dem Weggehen bei Faebers wurde ich Professor und dann haben wir zusammen Adesso gegründet.
Das heißt also, während deiner Faeber-Zeit hast du praktisch nebenbei promoviert, kann man so sagen?
Nee, promoviert hatte ich vorher.
Ah, hast du früher? Okay.
Promoviert hatte ich vorher. Ich kam promoviert zu Faebers, zu den 5 okay. Jahren, die ich da verbracht habe.
Ah, 5 Jahre bei Faeber, doch, okay.
Man hatte aber dann irgendwann nicht mehr so richtig Lust auf sehr viel Konzern. Das war schon viel Konzern. Das ist ein großer Laden, ja. Die waren jetzt auch nicht schlecht organisiert oder so, aber es war schon viel Konzern. Das habe ich mir gedacht, das will ich jetzt, glaube ich, kann ich nicht.
Machst du keine
Fehler? Nächsten 35 Jahre meines Berufslebens kann ich das nicht machen.
Ja, ist klar.
Und ich hatte gute Erinnerungen an meine akademische Zeit, eben an die Promotionszeit an der Uni, damals Dortmund. Und dann das ist echt ein Glücksfall gewesen, dass die mich dann da genommen haben.
Das wer dich genommen hat?
Die Uni Dortmund als Assistenzprofessor.
Ach so, okay.
Das war wirklich, also das war glücklich.
Ach so, jetzt verstehe ich. Also du hast vor der Faeber promoviert, hast die Faeber dann gemacht und dann bist du als Assistenzprofessor an die Uni Dortmund gegangen.
Genau.
Und hast dann auch gesagt mit dem Rainer Rudolph zusammen, so und jetzt wollen wir auch noch irgendwie ein bisschen Software entwickeln.
Das dachten wir, wäre eine gute Idee.
Wäre eine gute Idee, klasse. Und gut, dann ein bisschen rumtelefoniert und gesagt, hey, braucht ihr Software? Und dann hat einer gesagt, nee, wir wollen eigentlich von dir eher eine Expertise haben. Was ist denn eigentlich objektorientierte Programmierung? Was ist das Potenzial?
Ja.
Das war erst nicht so ein Entwicklungsauftrag, sondern eher so eine Art Beratungsprojekt.
Ja, oder? Genau. Aber ist ja so nah an der Softwareentwicklung dran.
Ja, also
so war es schon gedacht. Jetzt, wir liefern nicht nur Software, sondern wir liefern Software und machen Beratung rund um moderne Softwareentwicklungsprozesse. Das war schon, jetzt sage ich doch Idee. Ja, aber meinetwegen sagen wir Idee dazu.
Ja, klar. Nee, aber war ja doch sehr, sehr stark mit Hand am Arm. Ich kann das ein Stück weit auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Denn wie viele dieser grandiosen Ideen zünden denn am Ende wirklich? Oft gibt es grandiose Ideen, die interessieren keinen Menschen und man weiß gar nicht warum, obwohl ich wirklich neutral sagen würde, es ist wirklich eine tolle Idee und trotzdem interessiert es keinen. Ja? Am Ende muss man doch aus meiner Sicht ein bisschen Ping-Pong mit dem Markt spielen.
Und ja, ich finde, wir hatten ganz viele grandiose Ideen seitdem, aber ich habe mir komplett abgewöhnt zu raten, welche von denen denn funktionieren könnte oder nicht.
Genau, weil das sagt dir am Ende der Markt. Ne? Und das ist der Einzige, der dir sagt, ob deine Idee grandios ist oder nicht. Ne? Ja, super. Gut, wie ging es dann weiter? So, dann habt ihr also Zürich und dann
Ja, dann ging das eigentlich so weiter. Wir waren von vornherein klar, und zwar von vornherein klar, dass wir es jetzt mit 2 Leuten nicht auf Dauer machen wollen und 5 war auch nicht die richtige Zahl und haben dann eigentlich immer gesehen, dass wir Leute an Bord kriegen. Und das waren damals auch noch einfachere Zeiten als heute, so marktseitig, würde ich mal sagen. Ja, also das ging schon mit dem Auftragseingang dann so nach und nach. Wir haben lange uns darum bemüht, die richtigen Leute an Bord zu kriegen. Da hatte ich einen enormen Startvorteil über die Tätigkeit an der Uni. Von den ersten 100 Mitarbeitenden bei Adesso, würde ich mal sagen, hat bestimmt die Hälfte, wenn nicht ein bisschen mehr, bei mir mal irgendwie Diplomarbeit geschrieben. Damals war es ja noch Diplomarbeit.
Ja.
Und das war eine enorme Hilfe. Zum einen ist es für Absolventinnen und Absolventen nicht immer gleichermaßen attraktiv, bei so einem kleinen Unternehmen anzufangen. Und das war damals noch ganz klein. Und zum Zweiten will man ja auch gar nicht alle haben. Und wenn man sich schon mal kennengelernt hat, war das für beide Seiten eine bessere Entscheidungsgrundlage. Und das hat wirklich gut funktioniert.
Warum denkst du, also die bei euch angefangen haben, warum denkst du, haben die bei euch angefangen?
Na, weil
die Hauptbeweggründe, weil klar, ich meine, ich kenne das ja auch zu unserer Zeit, sag ich mal jetzt in Anführungszeichen, man strebte schon so ein bisschen nach den großen Namen, ne, wollte so ein bisschen auch nach außen.
Und dann
muss ja auch ehrlicherweise sagen, man kann ja über die Konzerne sagen, was man will, aber das, was man dort alles lernen kann und die Professionalität eines Konzerns, die kannst du einfach als kleines Unternehmen so nicht abbilden. Also was war auf der anderen Seite dann der Beweggrund bei den Leuten, die zu euch kamen?
Ja, die kannten uns ein bisschen aus den Vorbefassungen heraus. Das hilft, so eine persönliche Beziehung hilft natürlich so ein bisschen. Und die haben uns, glaube ich, auch im Großen und Ganzen abgenommen, dass wir in unseren Projekten nach Software-Exzellenz streben. Ich lasse mal bei streben, das klappt ja auch nicht immer, aber das war für uns ein hohes Gut, zu sagen, wir wollen jetzt auch nicht irgendwas mit Softwareentwicklung machen, sondern wir wollen schon Software bauen, die den aktuellen Technologien entspricht, einen gewissen Anspruch hat, auch Qualitätseigenschaften im Architekturbereich haben, die nützlich sind. Und das ist für Informatikerinnen und Informatiker schon auch ein Wert, zu sagen, also die wollen jetzt vernünftiges Zeugs bauen. Und das hat es für ja ausreichend viele attraktiv gemacht.
Super. Ist es dir möglich, vielleicht jetzt einmal, 97 hat es angefangen, ne?
Jawohl.
Also jetzt 28 Jahre. Ist es dir möglich, das so in Etappen zu gliedern, diese Reise jetzt, also von diesem, sagen wir mal, wirklich doch sehr pragmatischen Schritt zu einem fest etablierten Milliardenunternehmen? Wo würdest du da so die Hauptmeilensteine hinlegen?
Da denke ich oft drüber nach und das werde ich auch hier und da mal gefragt und ich komme immer wieder zum Ergebnis, es gibt die Meilensteine nicht. Ich glaube, das ist wirklich eine kontinuierliche Entwicklung gewesen. Also von wir waren zu zweit, bis wir stellen jetzt die ersten drei ein, für die wir dann aber ja auch Projekte suchen müssen, schon irgendwie eine Veränderung. Dann aber irgendwann zu sagen, so und jetzt stellen wir immer weiter ein und irgendwann haben wir es auch gar nicht mehr in der Hand zu sagen, können wir denn jetzt Projektsituationen ranschaffen, sondern wir brauchen jetzt Vertrieb erstmals. Auch irgendwie eine Veränderung. Und von diesen Veränderungen kann ich dir jetzt aber wahrscheinlich 20 nennen in den 28 Jahren. Also den Meilenstein, wo ich sage, ja, und dann hier die Börsennotierung war es oder eine Vertriebsstruktur oder die Orientierung und Aufstellung in branchenorientierten Organisationseinheiten. Alles irgendwie wichtig. Ich könnte es aber nicht gegeneinander wichten. Also ja, sind so viele Veränderungen dabei und da ist auch immer mal eine im Jahr dabei, wo du sagst, boah, wenn die jetzt richtig schief geht, ist aber richtig blöd. Und das hat sich heute auch nicht geändert. Ja, das sind da andere Tragweite natürlich. Und die Entscheidungen sind heute andere als vor 28 Jahren. Aber dass es immer hart am Wind segelt, ist irgendwie gleich geblieben. Und die Veränderungen der Arbeitsprofile und Aufgaben sind dann auch maßgeblich.
Also sehr, sehr, sehr kontinuierlich, sehr ja, organisch, sage ich jetzt mal. Ihr seid aber nicht nur organisch gewachsen. Deswegen würde ich mal interessieren, was waren denn so Punkte, wo ihr gesagt habt, jetzt müssen wir was zukaufen, sonst können wir den nächsten Schritt nicht machen?
Ja, das gab es hier noch mal, aber nicht in großem Stil.
Nicht im großen Stil?
Nicht in großem Stil. Wir haben am Anfang, nach ein paar Jahren mal gesagt, oh, wir haben jetzt nur die Entwicklung, wir haben so gar keine Ahnung von den betriebsnäheren Themen. IT-Service-Management ist uns relativ fremd. Da haben wir uns dann mal verstärkt extern. Wir haben uns vor ein paar Jahren mal verstärkt, als wir gemerkt haben, wir haben viel zu wenig Ahnung von SAP, brauchen das aber im Sinne der Weiterentwicklung und Modernisierung kompletter Anwendungslandschaften auch. Haben uns da mal extern verstärkt und da gab es hier und da mal kleinere Zukäufe. Aber die spielen für die Wachstumsgeschichte vom Volumen her keine große Rolle. Ich glaube, dass beispielsweise das SAP-Thema jetzt schon nochmal ein Booster ist für eine ganz andere Dynamik, die da reingeraten ist, auch für ein neues Geschäftsfeld, dass sich der dynamisch verhält und zum Wachstum beiträgt. Aber wenn du reinguckst auf die Anzahl Leute, die über anorganische Kanäle in die Adesso reingekommen sind, hat es keine große Rolle gespielt.
Und deswegen wahrscheinlich auch nicht so ein großer Risikofaktor für euch als Gesamtkonstrukt, weil wir ja wissen, dass 70% dieser Mergers und Acquisitions in der Regel ja nicht so toll verlaufen, meistens auch aus kulturellen Themen. Aber wahrscheinlich ist das bei euch da gar nicht dann so ins Gewicht gefallen, oder?
Ja, die waren jetzt auch nicht alle blendend erfolgreich. Ja, da würden mir auch schon mal ein, zwei einfallen, wo ich sagen würde, im Nachhinein wäre es vielleicht auch besser gewesen, wir hätten es mal sein gelassen. Mhm. Aber es war keine Kompletthavarie dabei. Aber es ist auch nicht so, dass sich dann immer die Businesspläne so erfüllt haben, dass der spitze Rechner zum Ergebnis kommt. Das hat sich jetzt aber wirklich gelohnt.
Verstehe. Aber ihr habt das Ruder dann immer nochmal rumreißen können, oder?
Ja, oder auch, ja, so kann man es, glaube ich, sagen, was im Zweifel aber auch bedeutet, dass man mal mit einem nicht erfüllten Businessplan auch leben muss.
Naja, verstehe. Irgendwelche Plateaus mal erreicht in dieser Zeit, dass man gesagt hat, Mensch, irgendwie geht so, wir treten auf der Stelle, jetzt schon das zweite Jahr mit Stillstand, irgendwas müssen wir ändern?
Nee, glaube ich in der Tat nicht. Also 2 Jahre Stillstand hat es nicht gegeben, da bin ich sicher. Die Wachstumsraten sind dann mal sicherlich auch geringer gewesen, von vielleicht 10, 12% in schwierigen Jahren bis hin zu 20 oder 22% in den einfacheren Jahren. Beides war nicht gut. Also zu schnelles Wachstum ist auch nicht gut. Da verliert die kulturelle Assimilationskraft. Da kommt man gar nicht mehr hinterher, die Leute ordentlich an Bord zu nehmen. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Zu geringes Wachstum ist auch nicht schön in einer Organisation, in der die Leute an Wachstum gewöhnt sind und ja auch die Chancen, die sich daraus ergeben, zu nutzen wissen, was Karrierechancen, neue Geschäftsfelder angeht beispielsweise. Also uns irgendwie in dem Korridor von 12 bis 17% Wachstum aufzuhalten, ist uns immer ganz gut bekommen. Aber man hat es ja auch nicht komplett in der Hand. Also so ein bisschen variiert es natürlich. Ja. Mal ist die Marktnachfrage nicht so, dann kriegt man die Leute nicht an Bord und dann hat man irgendwie interne Organisationsschwierigkeiten, sodass man sagt, da tue ich jetzt mal lieber nichts, das lasse ich sich erstmal wieder ein bisschen einschwingen. Ist ja alles von vielen Einflussfaktoren abhängig.
Was waren aus deiner Sicht so die zwei, drei größten Herausforderungen auf dieser Wachstumsreise, also dieses Wachstum zu sichern, also genau diesen Mittelweg, den du gerade beschreibst, auch abzusichern?
Vertriebsaufbau war, glaube ich, mal ganz schwierig. Also nicht nur einen einzelnen Vertriebler an Bord zu nehmen, der mal so Initialvertrieb macht und dann noch einen, der das in einer anderen Branche, Kundenbranche tut, sondern da Strukturen aufzubauen, wo auch hierarchische Elemente dahinter stecken, sodass einfach ein Vertriebsleiter weitere Vertriebler einstellt und man damit leben muss, dass die dann hoffentlich alle gut funktionieren, das in einer ähnlichen Art und Weise tun. Also die Professionalisierung des Vertriebs war sicherlich ein wichtiger Punkt. Die ersten Aktivitäten im Rahmen Internationalisierung, also in anderen, insbesondere in nicht deutschsprachigen Ländern zu agieren, war auch nicht ganz einfach für das, was wir so angestellt haben. Und irgendwann haben wir ja so ein Reverse IPO gemacht, sodass wir Rubbel die Katz an der Börse waren. War auch nochmal eine Herausforderung, was so Dokumentation, Transparenz und so weiter angeht. Das waren sicherlich schon mal
Sind
drei.
wir schon mal drei, ne? Also Vertriebsaufbau finde ich stark, kann ich auch gut nachvollziehen, weil wir ja doch hier von doch sehr, 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 sehr komplexen Inhalten sprechen einerseits und zweitens von Dienstleistungen im Prinzip ja, ne? Also du
Genau.
sprichst ja von Sachen, die du nicht anfassen kannst und jetzt such mal einen Vertriebler, der etwas verkaufen kann, was man nicht irgendwie angucken kann.
Ja.
Und das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen. Was denkst du, was waren da so die entscheidenden Erkenntnisse, beziehungsweise wie habt ihr das dann abgesichert? Und vor allen Dingen auch, wie konntet ihr am Anfang als Nichtvertriebler, ja, also dein Kompagnon und du, wie konntet ihr da, oder na, wie soll ich mal sagen, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Weil du sagst ja eben selber, also von Vertrieb hatten wir eigentlich jetzt gar keine Ahnung.
Den ersten Vertriebler, den wir dann relativ früh und auch relativ eng integriert mitgenommen haben, war jemand, den kannten wir schon aus unserer Vorvergangenheit bei den Fevers. Da war das also zumindest mal so ein persönlicher Match. Wir wussten, auf was wir uns einlassen und das hat auch gut geklappt. Vom Einzelvertriebler dann auf Vertriebsstrukturen ist nochmal ein ganz anderer Deal. Und wenn ich ehrlich bin, ist mir das auch nach wie vor rätselhaft, wie das geht, ja. Also, ein Vertriebler einstellen, auswählen, ich kann es nicht. Ja, also ist, glaube ich, einfach nochmal ein anderes Spiel. Wenn man mit Beratern und Entwicklern spricht, habe ich dann eine bessere Trefferquote.
Na, ist klar. Trial and Error ist es natürlich auch viel. Jetzt hat man beim Vertrieb auch wirklich die Thematik nochmal abgesehen von dem, was jetzt eure spezifische Situation jetzt ausmacht. Das ist sowieso immer mal eine grundsätzliche Frage, inwieweit da klassischer Vertrieb überhaupt geht in diesem Software-Business, ne? Das ist so für mich immer so eine Frage, weil ja oft Gespräche, auch vertriebliche Gespräche, sehr, sehr schnell in die Fachlichkeit wechseln, also
Genau.
schneller als in
Ja,
anderen
genau.
Gebieten. Und jetzt ist einfach
Ja.
die Frage, wie viel, ich nenne das immer so Working Knowledge, ja, muss denn der Vertriebler schon mitbringen, dass er zumindest mal, sag ich mal, so das erste Meeting übersteht? Und ab wann kommt dann der sogenannte, also wir haben das immer Pre-Sales genannt oder Expert Sales, also wann kommt der Experte hinzu? Das ist wahrscheinlich bei euch dann auch relativ schnell der Fall, schätze ich mal.
Das ist relativ schnell der Fall, aber trotzdem darf sich das Wirken des Vertrieblers ja nicht darauf konzentrieren, jetzt nur den Termin zu machen, eine Tasse Kaffee zu trinken, festzustellen, ob es überhaupt irgendeinen Bedarf auf der anderen Seite gibt und sich dann rauszuziehen und zu sagen, jetzt schicke ich immer mal jemanden, der sich auskennt. Also das ist eine Spur zu wenig.
Genau. Und der Kunde sagt dann auch oft, warum spreche ich eigentlich nicht direkt mit dem?
Ja, genau. Warum warst du jetzt hier? Also ich hatte zwar einen Kasten Kaffee über, aber die wäre ja auch nicht schlecht geworden.
Ja, genau. Und da habt ihr wahrscheinlich auch kontinuierlich dran gearbeitet, das dann entsprechend in die richtige Balance zu bringen, ne?
Ja, genau. Ich meine, wir haben auch ein gutes Programm, glaube ich zumindest mal, mittels dessen unsere Vertriebsmitarbeitenden in die Lage versetzt werden, wirklich zu verstehen, worauf es uns ankommt in der Softwareentwicklung und das auch beim Kunden und beim potenziellen Kunden zu transportieren. Hm. Das ist sicherlich alles besser geworden im Laufe der Zeit, aber trotzdem ist es schon auch noch eine schwierige Aufgabe.
Ja, klar. Naja, natürlich, klar. Die zweite Sache, die du erwähnt hattest, war also Vertrieb, dann was?
Internationalisierung.
Internationale. Ja, da habe ich noch eine Frage dazu. Da auch komplett organisch international gewachsen?
Nee, nicht wirklich. In der Schweiz und in Österreich haben wir dazu gekauft, in Italien haben wir dazu gekauft und in anderen Ländern, Schweden auch. In Holland nicht. Da haben wir zumindest mal alleine angefangen und später erst dazu gekauft. In Spanien haben wir auch alleine angefangen, später mal was Kleines dazu genommen. Also da gibt's unterschiedliche Ansätze. Bei unseren Shoring-Standorten haben wir es alleine gemacht.
Also welchen Standorten, Entschuldigung?
Bei unseren Shoring-Standorten in der Türkei, Rumänien, Indien haben wir jeweils alleine aufgebaut. Das hängt aus meiner Sicht immer davon ab, ob man jemanden hat, von dem man denkt, er kann es denn gut auch alleine bauen in so einem lokalen Markt. Wir haben hervorragende Erfahrung damit gemacht, Leute aus unserer deutschen Mannschaft zu nehmen, die aber so einen kulturellen Hintergrund auch von woanders haben und irgendwie so in dem Modell, ich will zurückgehen und da eine kleine Adesso bauen. Ja, das hat jedes einzelne Mal gut geklappt. Das ist bloß leider eine Situation, die kannst du ja nicht erzwingen. Na, da muss man Gelegenheiten nutzen und immer mal die Augen offen halten, ob man jemanden findet. Und dann ist das, glaube ich, ein guter Weg. Der ist aber auch langsam, muss man fairerweise sagen. Ja, wenn da jetzt jemand kommt und dann in sein Heimatland, sage ich der Einfachheit halber mal jetzt, dahin geht und dann sagt, so jetzt baue ich hier auf, dann kriegst du so einen Entwicklungszyklus nicht beliebig abgekürzt. Der muss ja dann alles machen, was man machen muss, um so ein Unternehmen da zu bauen. Und das kriegst du nicht beliebig verkürzt. Also das dauert dann halt schon seine Zeit. Schneller ist es immer, wenn du vor Ort irgendwie so einen Kristallisationskern kaufst als Unternehmen, dann hast du aber auch von vornherein schon mal wieder eine andere Kultur mit drin. Und da muss man gucken, wie passt die zu dem, was wir hier so tun? Und kriegen wir die Leute so miteinander ins Benehmen gesetzt, dass sie auch Spaß haben, miteinander zu arbeiten? Also es hat alles Vor- und Nachteile. Ich sehe da keinen Königsweg. Ja, wir sind jetzt ja frei in dem, was wir tun. Also wir können ja auch mal das eine tun und mal das andere tun. Und wenn sich gerade weder das eine noch das andere anbietet, im lokalen Markt können wir es auch mal sein lassen. Wir sind ja keinen komplett übergeordneten Internationalisierungszielen verpflichtet, sodass der Handlungsdruck entsteht. Wir können ja schon gucken, ob es passende Gelegenheiten gibt. Aber wie das so ist, wenn man lange nur noch irgendwie hinguckt, dann kommt einem die zweitbeste oder die drittbeste Gelegenheit, die man hat, dann irgendwann auch attraktiv vor, weil man schon so lange vergeblich hinguckt. Also da muss man aufpassen, ist ja klar.
Muss man auch aufpassen, klar. Ja, organisch kann ich nur teilen. Also diese Expansionsstrategie kann ich nur teilen. Aus meiner Erfahrung, ich war ja auch in meiner letzten Vorstandsposition im internationalen Bereich tätig und habe echt viele Fehler gemacht. Ne? Also insbesondere, wenn du irgendwo auf der Welt tätig bist. Ne? Also wir waren ja in Asien aktiv, in Lateinamerika haben wir versucht aufzubauen, angefangen aufzubauen. Und es hat nie richtig funktioniert, wenn du lokal irgendwo einen eingestellt hast. Ne? Mhm. Dann bist du 10.000 Meilen weg. Du kennst die Person eigentlich gar nicht. Es kann gut gehen, es kann nicht gut gehen. Viel, viel besser aus meiner Sicht, wie ihr das gemacht habt, mit einer Entsendung, idealerweise auch wie bei dir, mit kulturellen Hintergrund. Ne? Ich weiß noch, ich habe damals angefangen, in Brasilien was loszutreten. Das ist schier unmöglich, da über 10.000 Meilen so
kann ich mir gut vorstellen.
Gut, man lernt halt, ne? Also später hätte ich gesagt, da musste jemand hin schicken erstmal und dann lokal. Der kann ja auch sein, dass der wieder zurück will, ja?
Ja, in die
Schweiz, wo wir waren, oder in Frankreich. Kann auch sein, dass er wieder zurück will, aber dann muss er wenigstens seinen Nachfolger entsprechend aufgebaut haben. Und da du dem ja wieder vertraust, hast du praktisch so wieder so einen mittelbaren Vertrauenseffekt. Und es ist ganz was anderes, als wenn du da irgendwo in der Welt da irgendwas aus dem Boden stammst. Also kann nicht gut gehen. Und bei dem Übernahmethema, ja klar, da finde ich auch wichtig, dass man eigentlich sich vorher schon so gut wie möglich so eine Art Kompatibilitäts Konfidenzfaktor sozusagen da erstellt, der sagt, naja, okay, also mit 70% geht das kulturell gut oder was. Und man setzt sich so eine Benchmark, ne? Und man sagt, ey, wenn hier irgendwie mein Assessment unter 50% rutscht, dann kauft man die Firma nicht, weil egal wie die jetzt agiert, das geht kulturell in die Hose, ne?
Gibt es bloß schwierige Prozesse, da schickst du erst jemanden los, der was sucht, dann hat er so eine M&A-Liste und dann macht er die immer enger und dann bleiben 2, 3 über.
Ja, ich kenne
und dann
das
wollen immer. Alle so sehr, dass das ja irgendwie auch klappt.
Genau.
Und dann stur zu sein, also was heißt stur? Stur ist das falsche Wort. Sagen wir einfach konsequent zu sein, zu sagen, oh, ich habe aber so ein Gefühl, als würde das kulturell nicht passen, lass uns das mal lieber bleiben lassen, ist auch schon eine Position, die man hart durchhalten muss. Weil da entsteht ja Druck von allen anderen Seiten, sagen auch, finanziell passt das gut, wir haben uns schon so ein bisschen angefreundet und es wäre doch so toll. Und dann wegen so weicher Faktoren zu sagen, ach nee, lieber doch nicht, die Position musst du schon gut dahinstellen, damit die auch zum Wirken kommt.
Wie oft ist das bei euch passiert?
Ich glaube gar nicht.
Aha, okay.
Das ist ja so ein selbstregulierter Prozess. Also das ist ja, ich glaube, es ist nicht so, dass einer sagt, ich glaube, es passt kulturell nicht, aber ich lasse es jetzt mal lieber bleiben. So ist der Prozess ja auch nicht. Aber wenn die Erwartungshaltung so wächst und man so selber ein bisschen Spaß dran hat und schon dreimal da war, dann schießen, also ich kann das für mich sagen zumindest, ja, dann schießen mal so einzelne Gedanken durch den Kopf, die aber gar nicht bis in den vorderen Schläfenlappen kommen, wo du sagst, im Nachhinein, wenn du denkst, oh, das hatte ich doch eigentlich schon gemerkt, dass das da schief gehen könnte. Aber in dem Moment wird es nicht so transparent und kommt nicht so weit nach vorne. Das habe ich schon mal gehabt, das habe ich ein, zwei Mal erlebt. Aber da muss man immer gucken, was da Postrationalisierung ist und was nicht.
Ja, ist richtig. Also wir machen, ich habe ja eben gesagt, wir machen ja solche kleineren Deals auch, so 10 bis 50 Millionen von der Transaktionsgröße machen wir immer mal hier so 1, 2 pro Jahr hier bei uns bei der Blue Naranja. Und wir sind mittlerweile dazu übergegangen, wirklich diese kulturellen Aspekte schon sehr, sehr früh zu checken.
Ja.
Also dass dieser das machen auch die meisten M&A-Berater eher nicht, ja. Die gehen eher, sagen wir, von den harten Fakten aus. Wohl wissend, ja, dass am Ende der Deal trotzdem dann, oder die Transaktion am menschlichen scheitert, ne?
Ja, und das ist aber genauso richtig, wie du das sagst, weil an den harten Fakten kannst du es auch ganz am Ende noch scheitern lassen. Da hat jeder Verständnis für zu sagen, ach, guck mal, die Zahlen stimmen gar nicht, dann lassen wir es ja trotzdem bleiben. Am Ende aber zu sagen, ach, stimmt aber eigentlich alles, aber ich habe so ein komisches Gefühl, dass die Vögel gar nicht zu uns passen oder wir Vögel nicht zu denen passen, das ist eine viel härtere Argumentation. Also natürlich. Ist es ja viel schlauer, die weichen Fakten am Anfang zu prüfen.
Genau.
Wobei es natürlich so ist, dass man im Rahmen des Prozesses die weichen Faktoren auch nochmal leichter beurteilen kann. Ja? Also braucht man wahrscheinlich 1, 2 Meilensteine, wo man sagt, genau. Initialbeurteilung könnte passen, ja. Nach der Hälfte des Prozesses nochmal ordentlich hingeguckt und dann nochmal abbrechen, wenn es nicht passt.
Ja, genau. Also wir machen das so, wir führen Initialgespräche, bevor wir überhaupt einen Klienten sowas vorstellen und dann machen wir wir nennen das Cultural Balance Sheet, ne? Also sozusagen, das sind da sozusagen die Pros and Cons, ja, die dafür sprechen. Und da, weil als M&A-Berater ist man natürlich dann auch in einer schwierigen Situation, Volker, ne? Weil eigentlich ist man ja kein Berater, weil man will natürlich, dass der Deal klappt, weil wenn der Deal nicht klappt, dann fließt auch relativ wenig so in diesem Geschäft.
Ja.
Und das ist natürlich auch wieder so ein Gewissenskonflikt für den Berater. Und wenn du das ganz am Anfang schon ausschließt und sagst, okay, die und die und die, die kommen erst gar nicht auf die Shortlist, dann bist du da in deiner beraterischen Funktion eigentlich viel, viel besser aufgehoben, finde ich.
Ja, hört sich gut an, finde ich auch.
Ja. Ja, okay, cool. Wie hat sich dann die Situation bei euch verändert, als ihr in die Börse gegangen seid? Also das hat mich jetzt eben nochmal aufhorchen lassen, weil du ja gesagt hast, naja, wir müssen ja nicht unbedingt und wenn wir halt eben jetzt nicht nach USA expandieren, dann machen wir es halt nicht. So, jetzt seid ihr ja irgendwie schon ein bisschen in einer neuen Position. Ich sage es mal so ein bisschen flapsig, irgendwie ein Analyst, der da irgendwo im Tower in Frankfurt sitzt und mir langweilig wird, der sagt immer, ja, die Adesso da muss ja auch irgendwie mal was passieren.
Ja.
Wie geht der mit sowas um, beziehungsweise welche Veränderung hast du da gespürt? Weil es ist ja nochmal eine andere Nummer,
ja,
ob jetzt hier Volker Kuhn sagt, dass wir hier auf die Bremse treten, Jungs, ja, oder der Markt sagt, also irgendwie läuft ja nicht so, da muss ja ein bisschen mehr kommen.
Genau, einmal zur Einsortierung. Wir sind ja nicht an die Börse gegangen, sondern wir sind über ein Reverse-IPO an die Börse geraten.
Was heißt
also,
das eigentlich?
Wir sind verschmolzen auf ein börsennotiertes Unternehmen.
Ah, okay.
Haben dann da aber Organisationsstrukturen und Namen und alles geändert.
Okay.
Aber die Börsennotierung und beispielsweise den Standort in der Schweiz, der hat dauerhaft überlebt.
Sei da reingeschlittert
Wir sind da
sozusagen.
reingeschlittert. Und ich erinnere mich an die Hauptversammlung des Unternehmens, auf das wir verschmolzen sind, die letzte, wo dieser Verschmelzungsbeschluss irgendwie gefasst werden musste. Das war ja ein fürchterliches Theater mit so räuberischen Aktionären, die da Theater gemacht haben und versucht haben, die ganze Veranstaltung über 12 Uhr hinzuziehen. Das war meine erste richtig fiese Hauptversammlung. Ich saß aber ja nur im Publikum. Zu dem Zeitpunkt war ich da ja gar nichts, außer interessierter Beobachter.
Ja, ja.
Da habe ich mir schon gedacht, ja, Heidewitzka, was haben wir uns denn da jetzt für einen Zirkus eingefangen?
Ja, genau.
Das war aber jetzt Gott sei Dank wirklich nur diese eine Hauptversammlung, die da mit viel Theater, auch mit Nachwirken noch passiert ist.
Ja.
Und danach war das dann wieder eine gemütliche Veranstaltung. Also gemütlich, nicht im Sinne von ohne Kontroversen, aber so, dass man vernünftig sprechen konnte. Und das haben wir dann halt immer getan.
Ja.
Das einmal zur Einsortierung. Ansonsten haben da Rainer Rudolph und ich, in dem Moment, wo wir das getan haben, gesagt, warte mal, was bedeutet das jetzt für uns? Und wir waren uns einig, dass das ein paar Chancen bietet mit der Sichtbarkeit und Zugang zu Kapital auf der einen Seite und dass auf der anderen Seite wir aber uns nicht aus der unternehmerischen Verantwortung ziehen können, indem wir uns hinter irgendwas verstecken. Und wir waren uns ganz einig und haben uns das dann auch nochmal geschworen, dass Sätze, die anfangen mit, der Kapitalmarkt erwartet wird von uns, einfach nicht zu Ende gesprochen werden. Weil natürlich erwartet der Kapitalmarkt gar nichts von uns. Also damals nicht, da waren wir nach der Verschmelzung 400 Leute, da hat gar kein Kapitalmarkt irgendwas erwartet. Und heute erwartet der Kapitalmarkt auch nichts von uns, außer dass wir mit unseren Zahlen vernünftig umgehen und unsere Ziele erfüllen. Das ist aber jetzt schon eine unternehmerische Verpflichtung. Und ob das jetzt ein Quartal früher oder später passiert und dann irgendein Analyst irritiert ist, weil er dachte, im ersten Quartal wäre irgendein Abschluss und der ist ins zweite geslippt, schnurzegal. Es ist
also,
mir schnurzegal.
Ja, dir, klar. Aber
ja,
den Analysten scheint es ja auch egal zu sein.
Ja, denen ist vielleicht auch mal nicht egal. Aber ich meine, was soll's?
Na gut,
ja, also
vor allen Dingen,
führt nicht immer zu der größtmöglichen Ruhe in so einem Kursverlauf, da gibt es ja mal Schwankungen, weil irgendein Analyst wieder was kräht.
Ja, genau.
Ja, dann ist das so. Also wenn die unternehmerischen Entscheidungen richtig sind, dann glättet sich das über so Quartalsgrenzen hinweg, ja. Vielleicht glättet sich das sogar manchmal über Jahresgrenzen hinweg. Das muss man auch, also ich sage mal so, ich finde, es ist eine luxuriöse Position, das aushalten zu können.
Ja, und
weil
der
am Ende sind wir dafür verantwortlich, was mit dem Unternehmen passiert. Also hier Vorstand und Aufsichtsrat und nicht die Analysten. Die stehen am Spielfeldrand und erzählen schlaue Dinge, vorzugsweise im Nachhinein.
Das ist wie beim Fußball bei euch, oder?
Ja, wir waren ja neu zusammen beim Fußball, Armin, aber davon reden wir jetzt heute nicht, ne? Oder?
Ja,
da fühle ich mich in der Rolle, am Spielfeldrand zu stehen und schlaue Sachen zu sagen oder auf der Tribüne zu sitzen und das zu tun, ja, eigentlich auch ganz wohl. Aber hier beim Unternehmen geht das nichts, da musst du schon auf den Platz.
Ja, ja, so ist das, ne? Und da ist ja die Wahrheit, wie wir alle wissen, ne, auf dem Platz.
Ja.
Ja, aber gut, ja, und Rainer und du, ihr seid ja auch noch da wirklich voll im Prinzip in Kontrolle, ne, von dem Ding. Ne? Das ist ja auch gute Nachricht.
Ja, genau. Wir haben nicht mehr eine absolute Mehrheit der Stimmen, aber irgendwas von 40%.
Drin, ne? 40,
das ist für eine Hauptversammlung in der Regel eine sehr komfortable Position.
Sehr, 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 sehr beruhigend. Turnaround-Situation hattet ihr wahrscheinlich selbstredend noch nicht, ne?
Ach ja, Turnaround im Sinne von, wir müssen es jetzt sanieren, war es nicht. Aber wir haben schon immer mal wieder so Situationen, wo wir an Anno kamen, ui, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen viel oder ein bisschen wenig gewachsen und irgendwas kommt nicht hinterher. Ich erinnere mich an eine Situation, dass wir mal, ich sag mal, vergessen, das stimmt nicht ganz, aber uns nicht ordentlich genug drum gekümmert haben, dass der Vertrieb mitwächst. Ja, haben wir mal gemerkt, jetzt müssen wir aber mal da wieder ein bisschen mehr aufs Gaspedal treten. Wie dusselig waren wir denn? Passiert einem ja nur einmal. Danach hat man irgendwie dann so Kennzahlen etabliert, bei denen man dann guckt, wie das zueinander passt. Wir hatten auch mal so, bei uns läuft das immer noch als Zahlenkrise. Ich glaube, das war rund um Finanzkrise, wo unsere Kunden in Banken und Versicherungen auf einmal sehr zögerlich waren mit der Auftragserteilung. Das hat uns dann irgendwie schon
2008, ne?
Also man soll es nicht so, also ich will jetzt nicht so tun, als wäre das immer smooth und easy going. Da gibt es auch mal Situationen, wo man sagt, oh, jetzt muss man wieder eins mehr hinterherjagen und Disziplin stärken, Vertrieb stärken, Softwareprozesse verbessern. Das gab's immer, gibt's auch immer mal wieder. Ich glaube, das gehört zwangsweise auch dazu.
Genau, sind wir beim Thema Transformation eigentlich, ne? musst dich transformieren, damit du wieder praktisch
andauernd,
à jour bist mit den Anforderungen des Marktes und vielleicht auch der Stakeholder und so weiter. Was sind da so die wichtigsten Erfolgsfaktoren, damit so eine Transformation gelingt aus deiner Sicht? Ob es jetzt das Vertriebliche ist, von dem du gesprochen hast, oder das Prozessuale, was ist aus deiner Sicht da wichtig?
Ich halte es für ganz wichtig, dass man die Mannschaft erreicht. Unser Geschäft ist ja einfach. Ist ja wirklich ein wirklich einfaches Geschäft. Ja, wir verkaufen Dienstleistungen gegen Geld. Da hat das was mit Auslastung und Preisen zu tun. Also viel mehr Parameter braucht man jetzt schon fast gar nicht mehr. Und wenn da mal was ins Ungleichgewicht gerät und man muss nachsteuern, dann müssen wir halt unsere Mannschaft erreichen und die so erreichen, dass die auch den Handlungsimpuls spüren und nicht nur sagen, ach ja, guck mal, da haben sich jetzt was Neues ausgedacht, warten wir mal ab, ob noch eine zweite und eine dritte Mail kommt und ob es denn tatsächlich sein muss. Und das dann, wenn man es als notwendig erachtet, dass was passiert, auch durchzusetzen und das über dann ja doch am Ende immer mehr Hierarchieebenen, finde ich schon schwierig. Und das ändert sich vor allen Dingen auch deshalb, weil es eben dann hier und da mal eine Hierarchieebene mehr gibt. Ja. Und da ist gar keine einzelne Hierarchieebene, eine Lebensschicht oder sowas, sondern die Summe der Lehmanteile in den einzelnen Schichten macht es dann vielleicht mal ein bisschen undurchlässig.
Ja, ja, ja.
Das finde ich schwierig. Das finde ich wirklich schwierig.
Wie viele Hierarchiestufen habt ihr da von Vorstand bis zum Programmierer?
Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6, ja, das ist schon viel. Ja.
Das ist schon viel.
Das ist viel. Und wie gesagt, also meiner Erfahrung heraus ist es eben so, das Erreichen, klar, das Erreichen, die Frage ist ja, ich meine, kommunizieren kannst du das, aber hast du die erreicht? Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Mitarbeiter dann auch, die Manager auch, die ne, mit euch das dann umsetzen sollen, die müssen schon merken von der Spitze an, dass man es ernst meint. Ne?
Genau, was aber auch bedeutet, dass man solche Manöver von der Kommunikation, von der stringenten Kommunikation am besten auch nur dann macht, wenn man wirklich ein ernstes Anliegen hat.
Ja.
Ich finde, so ein Organismus, Unternehmen kann das auch mal gut ertragen, dass dann jahrelang nichts kommuniziert wird an, wir müssen dieses und jenes tun. Idealerweise dann, wenn es auch wirklich nichts zu tun gibt.
Ja, ja,
aber
ja, ja.
Ich meine, es ist ja auch, ist ja für so ein Management auch nicht immer einfach, ja. Dann kommen die auf Ideen, wo du sagst, ja, kann man jetzt mal machen, muss auch nicht unbedingt sein. Und wenn so ein optionales Thema dann auch hart durchkommuniziert wird, dann beschädigt man eigentlich das Instrument Kommunikation. Weil beim nächsten Mal, wenn es wirklich drauf ankommt, sagen alle auch, ja, das ist jetzt wieder sowas, warten wir mal erstmal ab.
Ja, und die Frage ist ja immer, das ist das, was ich dann, wenn die Kommunikation oder wenn die Entscheidung da ist, ja, dann muss exekutive Disziplin her.
Ja.
Und das nenne ich exekutive Disziplin.
Ja, das ist ein schöner Begriff.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, was wirklich immer schwieriger geworden ist.
Warum?
Naja, fangen wir mal ganz am Anfang an. Fangen wir mal ganz am Anfang an mit 20 Leuten. Da kann man im Zweifel freitags abends in der Kneipe nochmal alle gefügig trinken. Naja, gefügig trinken heißt also die Botschaft klar adressieren, auch mit der Gelegenheit, die nochmal individuell nachzukommunizieren.
Ja.
Einfach, Haken dran.
Ja.
Dann hast du irgendwann da so eine erste kommunikative Ebene, so eine erste Hierarchieebene. Dann lädst du die halt ein und sagst, Ginas, wir haben diesen Eindruck, und dann diskutierst du es nochmal, wird ja besser dadurch. Und dann kommt da aber in der Gruppe ein Konsens raus, zu sagen so, und jetzt machen wir es aber auch. Jetzt erzählen wir es wirklich allen und setzen es auch durch.
Ja,
und das wird natürlich mit jeder Ebene immer schwieriger. Und das wird auch dadurch schwieriger, wenn die kulturelle Vielfalt zunimmt. Also kulturelle Vielfalt im Sinne von, wo sind die Mitarbeitenden in Arbeit sozialisiert? Ja, wenn die dann aus Großkonzernen kommen oder aus Startups oder aus mittelgroßen Unternehmen wie uns, und du hast ja auf einer Ebene angesiedelt und es passiert bei uns ja, ist ja auch vernünftig, da ist die kulturelle Vielfalt ja irgendwie auch nützlich, aber was die kulturelle Vielfalt schlägt sich dann leider auch nieder auf die Execution-Disziplin. Und wenn die dann da auch unterschiedlich zu wirken anfängt, hast du sie nicht mehr alle im Griff und kannst nochmal nachsteuern, sondern merkst es manchmal erst ein bisschen später.
Ja, also ich kenne es eigentlich nur aus dem, ich habe es an und für sich so eine richtige durchgestylte exekutive Disziplin habe ich eigentlich nur bei einem meiner Unternehmen erlebt, wo ich als Manager war. Gut, jetzt als Unternehmer muss ich sowieso, sonst bin ich mit 20, wir sind 20 Köpfe in der Blunarania, ja, ganz den Laden dicht machen, wenn da nicht nach einer Entscheidung auch was passiert. Da muss sofort was passieren. Aber in größeren Konzernen habe ich es eigentlich nur auch in so einer eher Start-up-mäßigen Kultur erlebt, wo aber eine hochgradige Professionalisierung da war und dann auch der Mut da war, der Mut da war, zu sagen, wir haben das jetzt entschieden und wir ziehen das jetzt durch. Das kann auch eventuell falsch sein, aber es wird jetzt gemacht.
Ja, genau.
Ende der Durchsage.
Und wo war das denn?
Bei Exchanging war das.
Okay.
Das war ein BPO-Unternehmen aus Großbritannien. Und da war ich Marketing- und Vertriebschef. Und die hatten damals mit 20 Leuten, wie viele waren das denn? Ich glaube, 1000 Leute bei der Deutschen Bank übernommen. Das war so eine Transaktionsbank. Die haben so Wertpapiertransaktionen gemanagt.
Ja, das muss fluppen, das glaube ich. Ja.
Das muss fluppen. So, und jetzt gehst du aber in die Bank rein und erzählst jetzt so jemand in der Transaktionsbank, dass er eigentlich kein Banker ist. Als dass er sich ja natürlich definiert. Ja, jeder ist ja irgendwie Banker, ja. Ob der jetzt irgendwie hochkomplexe Deals macht oder irgendwie guckt, dass irgendwelche Konten stimmen, ne? So, und jetzt sagst du, nee, du bist jetzt kein Banker, du bist hier ein Fabrikarbeiter. Weil das hier ist nichts anderes als eine Fabrik und die machen wir komplett effizient. So, hast natürlich schon mal ein kulturelles Thema und brauchst auch so ein bisschen so eine Love-it-or-leave-it-Einstellung. Da habe ich extremst viel gelernt. Also da ist mir auch damals dieser Begriff exekutive Disziplin eingefallen. Also den habe ich so ein bisschen für mich geprägt, weil, Volker, es rächt sich, wenn du es nicht so machst aus meiner Sicht.
Ja,
dann wird sich entschuldigt und so weiter und so weiter. Aber wenn ich denke, in meiner Konzernzeit, dann gab es eine Klausurmeeting. Das war eigentlich für die finale Entscheidung. Dann gab es aber auf einmal eine Klausursitzung zur Klausursitzung. Okay. Wo dann nochmal die finale Entscheidung, und vor allen Dingen auch dann dieser Drang, irgendwie alle mitzunehmen. Du kannst nicht alle mitnehmen.
Kannst du nicht, genau, glaube ich auch. Geht nicht. Und dann braucht man so ein Protokoll, das heißt dann irgendwie Disagree and Commit oder so, ja. Also bei uns im Vorstandskreis beispielsweise, das ist schon sehr konsensorientiert, da wird jetzt ja nicht abgestimmt, um schnell Beschlüsse zu fassen, sondern wird schon lange diskutiert und auch geguckt, ob man alle irgendwie mitnehmen kann und keiner ganz schreckliche Bauchschmerzen hat. Aber nichtsdestotrotz passiert es da ja halt auch, gerade bei so Entscheidungen, wo wird jetzt ein neues Geschäftsfeld angesiedelt und wer ist wofür zuständig, wie wird was hier und her strukturiert, dass da nicht alle am Ende der gleichen Ansicht sind. Ja. Aber trotzdem muss es ab da, wenn man sich denn entschieden hat, wir stimmen jetzt ab und ertragen jetzt irgendwie, dass wir nicht ganz einheitlich sind, ab da muss es ja einheitlich kommuniziert werden. Wer da dann rausgeht und sagt, naja, das haben wir da entschieden, aber ich fand es ja eigentlich auch doof, geht schon nicht. Das darf auf gar keinen Fall passieren. Und ich glaube, da haben wir jetzt gerade mal ganz hohen Disziplingrad. Also wir haben ein ganz funktional passendes Team mit unterschiedlichen Kompetenzen, aber mit Respekt vor den anderen Kompetenzen. Und da ist dieses Disagree and Commit, glaube ich, gerade mal hervorragend ausgeprägt. Und das hilft bei so einer exekutiven Disziplin ganz erheblich, glaube ich.
Ja, finde ich auch, ne? Und das dann auch wirklich durchziehen. Wie gesagt, es kann auch mal falsch sein, ja? Aber weißt du, ja, wie sagt man immer so schön, bad decision is better than no decision, ne? Sagt man ja auch, ne?
Ja, ja, falsch ist oft genug was dabei.
Das ja, eben. Genau. Ja, klar. Aber daraus lernst du dann wieder. Ist auch wieder ein kulturelles Thema. Ja, habe ich jetzt eine Sündenbockkultur oder habe ich eine Lernkultur? Das gehört auch wieder dazu. Ja. Die Leute müssen ja auch Mut haben, Fehler zu machen. Oder damit leben können auch. Ist auch schon ein uralte Sprüche. Nur, wie gesagt, setz das mal um. Und ein anderes Thema aus meiner Sicht ist auch immer so Prioritäten. Ja, was ist denn jetzt hier wirklich wichtig? Ja, ist es jetzt wirklich wichtig, hier noch so eine Schleife zu oder eine Sonderlocke zu drehen? Oder müssen wir jetzt hier mal einfach die Basics auf die Reihe kriegen, oder?
Ja.
Na? Leadership würde ich ganz gerne nochmal mit dir sprechen.
Weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das kann oder nicht. Ich bin da unbelesen und ungeschult, sondern nur am Job trainiert. Ich glaube, für mich das Wichtigste ist, glaubwürdig zu sein. Also Dinge zu erzählen, die man irgendwie auf sich selbst anwendet. Also ich sage jetzt ein lächerliches Beispiel. Das ist wirklich lächerlich, ist aber ne? Ist authentisch und ist so, wie es für mich nützlich ist. Also ich achte mal drauf, dass ich in Projekten mitarbeite. Nicht viel, das geht ja nicht so richtig, aber so ein bisschen. Und da kommt dann die ganze Unbill einer Projektarbeit auch mal auf dich zu. Also das heißt dann manchmal morgens in aller Herrgottsfrüh im Zug zu sitzen, um zum Kunden zu fahren. Und das ist nach Corona alles ein schwieriger geworden und ungewohnter. Und für mich ist wichtig, wenn ich das von Leuten, die dann auch in dem Projekt sind, fordere, weil ich sage, ey, wir wollen aber um 9.30 Uhr da sein, dann müssen wir halt um 5.48 Uhr im Zug sitzen. Ich kann es jetzt auch nicht ändern. Dann ist für mich wichtig, dass ich auch im Zug sitze. Und das auch tue, ohne dass ich irgendjemanden habe, der mir sagt, du musst das jetzt tun. Ich könnte das auch sein lassen. also diese, auf sich selber das anzuwenden, was man von den anderen fordert, finde ich, ist ein wichtiger Punkt. Das fällt mir leicht. Und ein zweiter Punkt, der mir vielleicht gar nicht so leicht fällt, wo ich immer wieder mich dran quäle, ist die Klarheit in der Kommunikation. Da ist so, das westfälische Element ist zwar drin, aber ich bin so schon harmoniebedürftig, würden jetzt alle sagen, die mich nicht ganz so gut kennen. Also meine Frau jetzt gerade nicht, aber sagen wir, die meisten würden sagen, ich bin harmoniebedürftig. Und dann so unangenehme Botschaften einfach auch durchzuhalten und die jetzt nicht durch nochmal drumherum reden, ein bisschen besser verdaubar zu machen, ist für mich eine hohe Anforderung. Zu sagen, pass auf, wir haben das jetzt entschieden und das ist so. Und dann gibt's ja meistens so eine Pause und die dann auszuhalten und das nicht nochmal jetzt zu dilutieren und sagen, ja, wenn man könnte, aber auch dies und jenes nehmen, man kann nicht. Wenn die Entscheidung gefallen ist, ist besser, ja, man sagt, wie sie gefallen ist
oder vielleicht,
und die dann auch durchhält.
Oder vielleicht ist es ja auch gar nicht so schlimm oder vielleicht geht es auch gar nicht so weit oder irgendwie sowas.
Ja, also, genau. So meistens ist es genauso schlimm, wie es einem da vorkommt.
Ja, ja.
Und wenn das Ganze ist, da darf natürlich jetzt nicht so managerial, brachial sich anhören. In die Entscheidung muss natürlich eingepreist sein, ob das insgesamt eine anständige Entscheidung ist. Das ist ja eh klar. Und dann haben wir vielleicht so drei Elemente, ja. Also Anstand als Grundmerkmal im Umgang mit Menschen, egal ob jetzt Mitarbeitende oder Kunden oder Wettbewerber, die Klarheit in der Kommunikation und das Anwenden der gleichen Prinzipien auf sich selbst wie auf diejenigen, von denen man denkt, man wird sie führen. Und natürlich vielleicht über allem auch nochmal die Wirkungsstärke von Führung nicht zu hoch zu hängen. Ja, am Ende haben wir alle mit erwachsenen Menschen zu tun, die alle eigene Vorstellungen und Ziele haben. Und da muss man ja mal gucken, was man von Führung davon beeinflussen kann. Also es, ja, Punkt.
Ja, so. sehe ich ähnlich, Volker. Führung besteht nicht darin, anderen Leuten zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Das ist schon klar. Steve Jobs hat es ja immer so schön gesagt, ne? Wir stellen Leute ein, damit die uns sagen, ja, die sollen uns sagen, was wir zu tun haben, ne, nicht umgekehrt. Also deswegen stellen wir intelligente Leute ein. Ist ja klar. Ich meine, wenn du jetzt heute jetzt bist du natürlich Professor und musst aufgrund dieser Ausnahmesituation natürlich schon am Puls der Zeit irgendwo bleiben. Ne? Das kannst du nicht leisten, dass du jetzt irgendwie da mit strukturierter Programmierung in deine Vorlesung gehst. Das ist auch klar. Aber wenn man jetzt mal diese Ausnahmesituation weglässt, dann ist es schon meistens so gegeben, dass die Mitarbeiter in der Regel viel weiter sind als du.
Ja, na klar.
Technisch und inhaltlich. Vielleicht bei dir auch in gewissen Spezialgebieten, die du jetzt nicht hast. Ne? Und da muss man
ja
einfach
klar.
Auch...
Ja, genau.
Ne, muss man, da ist aber Führung eher zu sagen, eine Richtung vorzugeben oder ein Ziel oder eine Vision, wie man und dann auch rüberzubringen, die Leute mitzunehmen, finde ich. Ja? Mitzunehmen und auch darzulegen, warum es sich aus deiner Sicht lohnt, ja, die Mühen auf sich zu nehmen, um diese Vision zu erreichen. So, denen aber nur noch zu erzählen, ob sie jetzt den Weg nehmen oder den Weg.
Genau.
Da bist du eigentlich schon fast beim Management oder beim Micromanagement und das gilt es halt zu vermeiden.
Ja, das finde ich schwierig. Natürlich gilt es, das zu vermeiden, bin ich 100% bei dir. Das finde ich aber wirklich schwierig. Wir sagen hier an vielen Stellen, ich sage das, fast in jeder meiner Reden, der höchste Wert ist ja der gesunde Menschenverstand. Also wenn Leute durch ordentliche Überlegungen, Betrachtung von wirtschaftlichen Notwendigkeiten, Anstandsnotwendigkeiten und allem anderen, was man in diesem gesunden Menschenverstand zusammenfassen kann, zu einer Entscheidung kommen und die hat sich hinterher als untauglich erwiesen, ist es halt nicht schlimm. Hätte ja jeder andere auch so gemacht. Mehr hat er ja nicht zum Anwenden als seinen Menschenverstand. Und wenn man das aber so als Leitprinzip ausgibt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite um Detailfragen ringt, ja, wir ringen ja, glaube ich, die ganze Branche ringt um die Frage, wie viel Homeoffice ist denn möglich und wie viel Präsenzarbeit ist erforderlich. Da haben wir auch alle eine Vorstellung zu. Bloß, wenn ich jetzt auf der einen Seite das gesunder Menschenverstand zählt und auf der anderen Seite eine kleine, geregelte, detaillierte Vorgabe machen wollen würde, wie man sich denn zu verhalten hat in Projektsituationen, wann Remote und wann Homeoffice, dann ist das so ein offensichtlicher Mismatch, dass das nicht mehr funktioniert. Also wenn man als Führungsprinzip die Orientierung am gesunden Menschenverstand ansieht, muss man also ein paar anderen Stellen, wo man vielleicht gerne mehr regeln würde, sich auch zurücknehmen und sagen, nee, das ist einfach respektlos, ja, wenn ich den Leuten dann auf der einen Seite sage, benehmt euch so, wie ihr das für sinnvoll haltet, aber an der Stelle nicht, da weiß ich es besser.
Hm. Ja, genau. Und das erfordert auch wieder Selbstdisziplin. Und es ist die zentrale Frage ist ja, teile ich gemeinsame Werte? Und wenn diese Werte nicht geteilt werden, ja, also wenn zum Beispiel du merkst, also da ist ein gewisses Verantwortungsbewusstsein nicht da, ne? Weil sowas brauchst du ja, wenn du zum Beispiel für dich die entsprechende Balance zwischen Homeoffice und Präsenz finden willst, also irgendwie auch so eine Art Gefühl dafür, dann ist halt eben da ein Mismatch an der Stelle und dann ist es eben auch vielleicht nicht mal ganz so gut, dass man weiter miteinander arbeitet auch, ne?
Ja.
Das ist auch nicht schlimm. Was ich ganz, ganz spannend finde und das treibt viele Führungskräfte um, mit denen ich auch spreche, ist, wie du, also das Thema Authentizität und Grundsätze, wie du eben gesagt hast, das ist eigentlich eher noch so ein Thema, würde ich mal sagen, die allermeisten gehen damit, also erfüllen das, würde ich jetzt denken.
Glaube ich auch. Ja, glaube ich auch.
Weil man hat auch das Thema schlechtes Gewissen und so. Also würde ich sagen, die allerwenigsten, sagen wir, wie sagt man immer schön, predigen Wein und bringen dann Wasser, ne? Oder wie das heißt, ne? Und das Thema Klarheit, was du eben gesagt hast, damit ringen, glaube ich, die meisten.
Weil ist ja auch schwierig, ne?
Ja, wer hat schon gerne unangenehme Situationen?
Ja.
Und eigentlich hilft mir dabei immer zu sagen, du, wenn du das jetzt nicht machst, das tut jetzt einmal weh. Ja. Aber wenn du dich darum jetzt drückst, dann tut das ganz lange weh.
Ja. Ja. Und am Ende auch viel mehr.
Viel mehr. Und nicht nur dir, weil du unklar warst, sondern auch deiner Organisation. Ne? Und da hast du auch eigentlich eine gewisse Verantwortung zu sagen, nee, um mich geht's jetzt eigentlich gar nicht hier. Ich muss das jetzt so machen, weil dann kann das der Organisation nicht antun, was dann danach alles läuft, ja. Und Unklarheit ist einfach Mist, auf Deutsch gesagt. Und bei vielen Menschen ist eigentlich auch so diese Misskonzeption, dass man denkt, wenn ich jetzt was Unangenehmes sage, dann hat das auch irgendwie immer was mit so Mangel an Respekt oder irgendwie ich sage ja etwas persönlich über mein Gegenüber oder stelle mich über diese Person. Das ist ja gar nicht.
Das ist in der Tat nicht so.
Jetzt ist eben unangenehm.
Das muss man klar kriegen für sich selbst.
Genau. Und am Ende des Tages eine Frage des Respekts und des Tons, finde ich dann immer. Ich kann natürlich sagen, Sie volle Idiot, das geht so nicht. Ich kann aber auch sagen, ich wünsche mir das anders. Und ab sofort wünsche ich mir, möchte ich, dass das so gemacht wird. Ansonsten müssten wir nochmal sprechen oder was auch immer. Ja, ich habe letztens nochmal irgendwo, wo war das, im Post oder sowas im Inhalt, über einen ganz schwierigen Mitarbeiter von mir mal gesprochen. Das war ein Genie. Der Typ war super, genial. Von dem habe ich gelernt. Ja? Weil ich habe sowieso viel von meinen Mitarbeitern gelernt. Aber von dem ganz besonders, der war nur sozial komplett inkompetent. Komplett inkompetent. So, wenn ich mich jetzt davor drücke oder sage, naja, aber der ist fachlich so gut, ja, da müssen die anderen halt eben damit leben. Dann habe ich, ist schlecht. So. Und wenn ich ihn ohne sozusagen ihm eine Chance gebe, einfach an die Luft setze, ist auch schlecht.
Ist auch schlecht,
ja. Weil ich dann einfach diese extrem gute fachliche Kompetenz, das ging damals um Finanz- und Strategiethemen, war echt außergewöhnlich. Erscheinung. So, habe ich mich mit dem zusammengesessen, haben wir ein sogenanntes Win-Win-Agreement gemacht. Mhm. Und haben gesagt, pass mal auf, das und das ist wirklich gut, aber im Team geht das so nicht weiter. Also, pass mal auf, haben wir so Zielsetzungen gemacht, Verhaltensänderungszielsetzungen, dann seine Commitments aufgeschrieben und dann aber auch, was er von mir braucht, damit er von mir als Führungskraft, was er von mir braucht, um sein Ziel dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit erreichen zu können. Mhm. Das heißt also, ich habe mich auch committed. Also nicht einfach gesagt, hier, mach du mal, sondern auch, sagen wir, an der Stelle ist es, glaube ich, auch wichtig, dass du deine Führungsverantwortung an der Stelle auch mit wahrnimmst und die Unterstützung gibt, die geht. So, und am Ende kannst du dann sehen, funktioniert das nicht? Funktioniert das oder funktioniert das nicht? Dann aber auch mit einer klaren Ansage. Dann habe ich gesagt, schau mal, wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten. Entweder es funktioniert jetzt in den nächsten 3 bis 4 Monaten, dann ist super. Oder es funktioniert nicht, dann müssen wir uns leider trennen. Mhm. So, und das ist super unangenehm. Ja, nur das hat sich gelohnt, weil erst einmal war Klarheit da. Dann ist Respekt da. Der hat sich als Mensch nicht erniedrigt gefühlt jetzt mal. So, und es hat dann auch ganz gut geklappt danach. Also nicht hundertprozentig, Volker. Das sage ich auch, aber auf einem Level, wo, sage ich mal, die soziale Komponente dann, sagen wir, auf einen, du kannst ja einen Menschen nicht auch komplett umdrehen.
Ja, genau.
Aber wo das dann auf einem Level war, wo man gesagt hat, das reicht jetzt sozusagen, das ist so das Minimum-Level, was wir jetzt brauchen, damit das hier nicht irgendwie alles aus den Fugen gerät. Mhm. Und wie gesagt, das mit dieser Harmonie, ist aus meiner Sicht ein großes Problem. Volker, wir kommen langsam zu Ende. Ich würde dir eigentlich gerne nur noch eine Frage stellen. Und zwar, ihr seid ja immer wieder, du sagst, ja, das ist eigentlich alles so geflossen und trotzdem seid ihr immer wieder auf neue Levels gekommen bei der Adesso. Jetzt gibt's auch viele Mittelständler da draußen, die uns jetzt vielleicht zuhören, Geschäftsführer von mittelständischen Unternehmen, die jetzt meine Zielgruppe sind, auch mit denen ich gerne arbeite, die aber jetzt sagen so, ich bin jetzt hier auf dem Plateau und ich möchte eigentlich gern weiter. Das ist mein Wunsch. Also jetzt nicht auch extrinsisch, sondern ist eigentlich, ich will das Unternehmen hochbringen auf die nächste Ebene. Was sind denn da so Erfahrungswerte aus deiner Sicht zu den Themen, vielleicht, also einerseits natürlich Umsatz, aber auch so etwas wie Organisation, Kultur und so. Was sind da so ein paar Do's and Don'ts? Einfach jetzt mal so aus dem Bauch heraus.
Aus dem Bauch heraus hätte ich so ein Don't. Man hat ja, gerade wenn man so ein Plateaugefühl hat und denkt, vielleicht ist man hier ein bisschen zu sehr im eigenen Saft, kommt man ja leicht mal auf die Idee zu sagen, man verstärkt sich extern. Das finde ich ist erstmal eine gute Idee, aber es muss schon punktuell sein.
Man versteckt sich, entschuldige, das habe ich jetzt.
Man verstärkt sich extern, mit Leuten von außen. Das finde ich ist eine gute Idee, aber punktuell finde ich gut. Nicht zu viel von extern und dann ja unterschiedlich extern, dann vielleicht noch auf einer Ebene. Da kann man großes Glück haben, dass sich das perfekt ergänzt. Das ist ja dann ganz klasse, aber das ist wirklich großes Glück. Ganz meistens ergänzt es sich nicht so ideal. Und diejenigen, die schon lange dabei sind, haben schwer zu rudern, um da ihre Position durchzubringen. Da würde ich einmal drauf aufpassen, weil ich kann nur sagen, was ich mir jetzt so vornehme, sonst hört sich das so nach Ratschlag an. Und ich finde, bei Leuten, die man selber hat, die man schon selber im Team hat an irgendwelchen Stellen, die beurteilt man, oder zumindest ich, eher zu kritisch, weil man denkt, ach, ich weiß ja, was die können, das hakt man ja so gerne ab unter gut, dass das so ist, aber ich nehme auch Defizite wahr und je nachdem, wie man orientiert ist, findet man die Defizite ja ganz fürchterlich. Bei Leuten, die von außen kommen, ist man ja erstmal geneigt, das Positive wahrzunehmen. Also auch wieder nur ich, gibt es bestimmt auch die andere Bewegungsrichtung. Aber wenn das dann so ist wie bei mir, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, so ein bisschen Vertrauensvorschuss an die Kandidaten aus dem eigenen Kreis zu geben und die zu entwickeln oder die einfach Sachen machen lassen. Meistens ist es ja gar nicht viel mehr als das. Ansonsten, glaube ich, gibt es Kundensituationen, die unterschiedliche Herangehensweisen erfordern, unterschiedliche Portfolien. Und da habe ich immer gute Erfahrungen damit gemacht, nicht zu scheu zu sein, sondern einfach mal drauf loszugehen und zu sagen, ja, wie man es denn jetzt machen würde. Nicht zu stark vertrieblich abstrahieren, sodass das irgendjemand dahinter als Unwahrheit empfinden könnte. Ja. Aber vielleicht offen darüber reden, was man noch nicht kann und was man gerne können möchte und wie man es angehen würde. Da habe ich ganz oft die Situation erlebt, dass Kunden das eigentlich gut finden, wenn man da offen drüber spricht und sich auch um Dinge bewirbt, die man qua Größe vielleicht noch gar nicht so komplett abdeckt.
Super. Ja, Volker, zum Schluss, ich meine, du und die Adesso, ihr seid ja Experten und erfahrene Leute in vielen technischen Gebieten, ja, bis zur SAP. Integration habe ich jetzt richtig verstanden, ne? Also ihr macht auch tatsächlich SAP-Integrationsprojekte, habe ich das richtig verstanden?
Wir machen Einführungsprojekte, Migrationsprojekte und auch Integrationsprojekte mit dem Rest von Anwendungslandschaften.
Ja, in der Tat, super. Ja. Ich denke mal, wenn man jetzt als Zuhörer von Lessons to Grow und KMU-Geschäftsführer ähnliche Herausforderungen in diesem Bereich sieht, dann ist wahrscheinlich am besten, dass man eure Webseite mal besucht, oder? Schätze ich. Oder
wie ist das? Macht man nichts verkehrt, soll man gerne tun. Und ich erzähle auch immer gern, wenn jemand wissen möchte, was ich sonst noch zu erzählen habe. Grun@adesso.de,
wäre ja wunderbar, klasse. Da kann man direkt zu dir. Oder wenn man dich vielleicht mal als Sprecher haben will oder so, ne? Das wäre ja auch mal. Bist ja auch öfter als Speaker unterwegs, ne? Habe ich gesehen.
Ja, idealerweise nur zu Themen, von denen ich Ahnung habe. Sonst, da achte ich mittlerweile drauf, weil man denkt ja immer, andere denken, ich hätte von Sachen Ahnung, bei denen das gar nicht stimmt. Und ich rede ausschließlich über Sachen, von denen ich so viel Ahnung habe, dass das nicht peinlich ist für mich.
Ja, wobei, wie ich eingangs auch in unserem Vorgespräch bemerkt habe, du wirst ja immer sehr stark konsultiert wegen deiner fachlichen Seite. Es kann aber nicht sein, dass man von Unternehmertum und von Management und von allen Aspekten oder Menschenführung auch, keine Ahnung hat und so ein Unternehmen aufbaut. Das ist unmöglich. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch Sachen, von denen du Ahnung hast, über die du noch gar nicht gesprochen hast. Aber heute hast du darüber gesprochen.
Und du das hast mich verleitet.
Ich habe dich verleitet. Ja, hast schon Angst gehabt, du müsstest über KI sprechen. Ne? Aber bei mir kannst du sicher sein. Bei mir geht es mehr um die unternehmerischen Geschichten. Ja, gut. Zum Abschluss noch ganz schnell Thema Fußball. Meine Mannschaft Borussia Mönchengladbach hat sich ja aus den internationalen Ambitionen leider verabschiedet, unter anderem, weil sie bei Borussia Dortmund sich ja irgendwie nicht so gut geschlagen haben, immerhin knapp. Schafft der BVB denn die Champions League? Da möchte ich doch jetzt mal hier von einem eingefleischten Borussen das nochmal hören.
Tja, schaffen wir es.
Keine Einschätzung.
Wir haben es ja nicht in der Hand, ja. Wir haben es nicht in der Hand.
Nee, ne?
Selbst mit 2 Siegen kann das schief gehen, weil Freiburg ein Punkt vor ist. Ja. Ich glaube trotzdem, wir schaffen das noch.
Ja, ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen und Gladbach dann für nächste Saison, dass wir vielleicht mit euch gemeinsam irgendwo international spielen. Das wäre ja auch sehr, sehr schön.
Das wäre mal schön, in der Tat.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, lieber Volker. Das war ganz, ganz toll. Du hast heute einen deiner Bewunderer hier als Interviewer gehabt, sage ich wirklich ohne da übertreiben zu wollen. Ich bin sehr geehrt, dass du dir diese Stunde deiner kostbaren Zeit hier für uns und für mich und uns meine Zuhörer genommen hast. Vor diesem Hintergrund nochmal ganz herzlichen Dank.
Armin, ganz lieb von dir, hat mir viel Spaß gemacht. Dankeschön.